Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zu Voller Energie voraus, dem Podcast über die Trendthemen der digitalen Energiewende. Wir sprechen mit spannenden Gästen aus Politik, Wirtschaft und Forschung über die Transformation der Energiewirtschaft. Dabei inspizieren wir Potenziale von aktuellen Megatrends, tauschen uns mit den wichtigsten Akteuren der Branche aus und beleuchten dabei interessante Perspektiven.
Wir, das sind Marvin
und Felina.
Und wir begrüßen euch aus unserem Podcast-Studio im Future Energy Lab in Berlin am Tiergarten. Hier arbeiten wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen täglich an der Digitalisierung der Energiewende. Dieser Podcast ist ein Teil dieses Vorhabens, dem wir unter anderem auch diesen innovativen Projektstandort zu verdanken haben. Das Projekt ist gefördert von dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und reiht sich ein in die Projektlandschaft der Deutschen Energieagentur, kurz der DENA. Und nun bleibt uns nur zu sagen:
Volle Energie voraus!
Lasst uns loslegen!
Hallo Tess, wie schön, dass du heute hier bist. Ich freue mich sehr, dass wir diese Folge zu diesem, wie ich finde, teilweise eher unterrepräsentierten Thema aufnehmen dürfen. Wir sprechen heute über Female Founders und wie der Name schon sagt, geht es dabei um weibliche Gründerinnen. Und ich finde, aktuell sind wir da so ein bisschen in einer Ära des Wandels. Wir hinterfragen unsere Rollenbilder und Geschlechterstereotype und ich finde es super spannend, das Ganze auch im Kontext der Energiebranche zu beleuchten und freue mich auf die Folge heute. Bevor wir aber so richtig einsteigen, würde ich sagen, du stellst dich einmal kurz vor, denn wir kennen uns aus unserem Arbeitsumfeld. Wir sind beide tätig im Bereich digitale Technologien und Startup-Ökosystem in der DENA und vielleicht hast du ein paar Worte dazu, wer du bist, was du so machst und wie du zum Thema Female Founders gekommen bist.
Ich bin Tess. Ich arbeite auch bei der Deutschen Energieagentur als Expertin in der Fachkommunikation im Team Startup-Ökosystem. Das heißt, bei uns ist es all about Startups. Das heißt, dieses Thema liegt mir auch nahe. Dies ist jetzt gerade meine erste Arbeitsstelle und ich habe vorher Kommunikationswissenschaften studiert in Münster und würde auch sagen, dass das ganze Thema so Ungleichheit in Bezug auf Geschlecht mir im Studium das erste Mal begegnet ist und dass sich da so mein Interesse dafür entwickelt hat. Genau, und jetzt, ja, es ist ein Thema, was sich privat und beruflich, was mich immer mal wieder begleitet. Und deswegen freue ich mich, dass wir das irgendwie heute zum Thema machen können, dass ich Gästin sein darf. Aufregend.
Ich freue mich auch sehr. Sehr schön, dass du da bist. Wir steigen auch gleich richtig ein. Wir machen aber jetzt als allererstes im Anschluss einmal unser Podcast-Format Either Or. Dabei stelle ich dir drei Entscheidungsfragen ganz schnell aus dem Bauch heraus antworten. Und ich starte jetzt. Risiko oder Sicherheit?
Risiko.
Süßes oder salziges Popcorn?
Süß.
Süß. Auch nicht gemischt?
Boah, gemischt super pervers. Nee, süß. Ich habe ein Jahr in Italien verbracht und da ist es tatsächlich so, dass die fast so überzogen sind mit so einer Zuckerschicht. Also es ist so wie so karamellisiert. Auch das geil. Die Zähne müssen danach wehtun.
Mhm, ja, doch, kann ich verstehen. Ich bin Fan gemischt, damit man immer ab und zu mal so ein bisschen das Gefühl hat, man hat...
Aber man kann sich da auch gar nicht richtig einlassen, oder?
Oh doch, ich liebe das. Ich finde das ganz wunderbar. Immer ab und zu mal so ein kleiner Wechsel und dann freut man sich so doll auf die Süßes. Jedes Mal wieder wie eine Belohnung, nachdem man ein bisschen salzig hatte.
Aber was ist, wenn du dann, also das ist doch nicht immer perfekt gemischt und was ist, wenn dann kein Süßes mehr kommt?
Das ist tatsächlich das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die letzten salzig sind. Aber es ist so ein bisschen wie, man hat immer wieder das Hauptgericht und es folgt ständig ein Dessert.
Felina, ich werde das auf jeden Fall nochmal machen in meinem Leben.
Danke. Ich kann das nur empfehlen. Okay, letzte Frage. In der Zukunft oder in der Vergangenheit leben?
Ist das darauf bezogen, wo ich gerne leben wollen würde oder wo ich gedanklich oft lebe?
Oh, das ist eine gute Differenzierung. Ich würde sagen, wo du gerne leben würdest.
In der Zukunft auf jeden Fall. In der Vergangenheit war das ja mit der Frauenthematik alles noch schlimmer. Also
deswegen dachte ich, diese Frage ist optimal.
Ja.
Genau, bin ich bei dir. Haben wir das abgehakt? Dann erzähl uns doch noch mal ganz kurz, wie du zu dem Thema Female Founders gekommen bist. Du hattest gerade schon kurz angerissen, wie du generell zu diesen Gleichstellungsthemen gekommen bist, beziehungsweise wann du auch das erste Mal Kontakt dazu hattest. Aber erzähl doch noch mal, wie bist du auf das Thema Female Founders direkt gekommen und was treibt dich da an, dass du da auch so motiviert drin arbeitest?
Ja, ich glaube, tatsächlich muss ich sagen, dass eine große Inspirationsquelle auch meine Ex-Kollegin Kanell war, weil die sich in unserem Team sehr des Themas Diversity angenommen hat. Eines unserer großen Programmpunkte sozusagen in unserem Projekt ist der SET Award, wo sich weltweit Startups aus der Energiewende und Climate Tech Startups bewerben können. Und wir sehen einfach, wir haben da nicht viele Frauen vertreten. Also wir haben nicht viele weibliche Gründerinnen, die sich dafür bewerben und nehmen das tatsächlich jetzt auch als Punkt mit in unsere Bewerbungsmaske mit auf, dass wir das abfragen. Habt ihr eine Frau im Gründerteam? Und sind einfach, haben angefangen, so diese Thematik in unserem Projekt mehr zu, also sowohl im internationalen Projekt mit dem Award als auch im nationalen Projekt, wo wir ja so Workshops anbieten für Gründerinnen und Gründer. Ich selbst als Frau, die manchmal das Gefühl hat, irgendwie benachteiligt zu werden in bestimmten Gebieten, möchte andere Frauen motivieren, an den Start zu kommen, möchte Chancengleichheit erstellen und finde es voll gut, dass wir uns jetzt irgendwie mehr auf dieses Thema fokussieren und das mit in unser Programm reinnehmen und gucken, was sind die Stellschrauben.
Du sagtest gerade, dass du selber auch die Erfahrung machst, dass du da irgendwie teilweise benachteiligt wirst. Sind das Situationen, die du im Arbeitsalltag hast oder sind das auch Sachen, wo du so im privaten Kontext dran arbeitest? Also wo kommt dir das am meisten entgegen, wo du damit konfrontiert wirst?
Ich glaube, in der Uni habe ich das erste Mal so dann ein Gefühl dafür bekommen, irgendwie nicht richtig ernst genommen zu werden, weil ich irgendwie eine Frau bin. Und dann aber auch mal in Arbeitskontexten, wenn man irgendwie in einem Arbeitskontext irgendwie was sagt, was vielleicht nicht super durchdacht ist und dann als niedlich bezeichnet wird, irgendwie so diese Degradierung, was man natürlich jetzt auch auslegen kann. Da würde vielleicht jemand anderes sagen, ach, das musst du so wegstecken. Die Frage stellt sich für mich dann einfach, hättest du das zu einem männlichen Kollegen gesagt?
Kannst du mir erzählen, woher diese Bewegung kommt, seit wann die besteht? Gibt es da einen historischen Background oder irgendwie, sag ich mal, einen Startpunkt, wo man so gesagt hat, so okay, wir haben hier ein Problem und das müssen wir jetzt angehen?
Ja, das kann ich dir, glaube ich, gar nicht beantworten. Also ich habe das Gefühl, in meiner Wahrnehmung ist das Thema seit jetzt 1-2 Jahren präsenter und ich sehe einfach zum Beispiel auf LinkedIn in Programmen von anderen Startup-Acceleratoren und so weiter und so fort, das Thema mit aufgenommen wird, dass Workshops speziell für Frauen erschaffen werden oder auch von der Bundesregierung es jetzt so die Startup-Förderprogramme nur für Frauen gibt. Also ich habe das Gefühl, so in den letzten 1-2 Jahren ist es so eine Bewegung, die verstärkt kommt. Aber ich glaube, dass das ein Thema ist, dass es mehr männliche Gründer gibt, das ist schon länger bekannt auf jeden Fall.
Ja, definitiv. Female Founders ist ja letztlich in der Branche von Bedeutung, in der vor allem Geschäftsmodelle entstehen und auch Startups gegründet werden. Abgesehen davon geht es aber auch um das generelle Verhältnis im Kontext Arbeit und um die Stellung der Frau bei der Arbeit und in Unternehmen. Wie siehst du denn da die Relevanz in der Energiebranche? Wir arbeiten ja beide in dem Bereich Energiebranche und in dem Bereich digitale Technologien und Startup-Ökosystem. Es verbindet sich natürlich in dem Bereich wieder mit Startups, aber wo siehst du da die Relevanz für die Energiebranche?
Ja, also ich glaube, die sozusagen die Spaltung von wie viele Männer und wie viele Frauen es gibt, die fängt ja schon im Studium an. Und da ist es einfach so, dass im STEM-Bereich es schon viel weniger Frauen gibt als Männer. Und dass von den wenigen Frauen dann halt noch weniger gründen. Und das heißt, im Energiebereich gibt es generell nicht so viele Frauen, die da arbeiten. Jetzt zum Beispiel bei der Dena muss ich sagen, ich glaube, wir sind 55% Frauen oder so in Angestelltenverhältnissen. Und ich glaube, auch in unserer Führungsebene spiegelt sich das wieder. Ich meine, wir haben jetzt eine weibliche Doppelspitze, worüber ich mich sehr freue, dass wir jetzt zwei weibliche Geschäftsführerinnen haben. Aber generell in der Energiebranche sind die Frauen unterrepräsentiert.
Ja, das ist ja einfach Wahnsinn zu sehen, wie viel Zeit sowas braucht, um da ja eine gewisse Gleichstellung herzustellen, wenn es den Leuten doch bewusst ist und das so akut auch gerade in den Köpfen der Menschen ist. Und
ja, du sagst das mit dem Bewusstsein und ich habe das Gefühl, selbst wenn da ist auf jeden Fall Wissenslücke, aber vielleicht auch ein bisschen Gleichgültigkeit. Ich sehe nämlich ein paar von den Startups in unseren Programmen, das sind dann junge Gründer, die kommen vielleicht auch aus der Uni. Die kennen sich aus der Uni, die haben dann sind dann irgendwie 2-3 Männer und stellen dann einfach ihre Uni-Freunde auch mit der Zeit an. Und das heißt, es ist ein wachsendes Team, was dann nur Männer anstellt. Das sind junge Männer, die weiter Männer anstellen. Und es ist einfach so, dass wenn du in einem Bewerbungsgespräch sitzt, dann bewertest du die Leute halt auch oft nach den Fähigkeiten, die dir selbst wichtig sind und die du selbst schätzt. Das heißt, die sehen, okay, die legen auf die gleichen Sachen Wert wie ich. Und dann stellen die Leute ein, aber das ist oft nicht das Hilfreiche für den langfristigen Teamerfolg. Also das sind auch die Studien, die zeigen, je diverser das Team ist, je mehr eine Person auch anders denkt als ich, desto erfolgreicher ist das Team am Ende. Und das sind Sachen, ich weiß nicht, ob sie die nicht ganz auf dem Schirm haben oder ob sie einfach sagen, jetzt gerade gehen wir den einfacheren Weg, weil bewiesen ist auch, dass die Entscheidungsfindung ist bei Menschen, die eine gleiche Denkweise haben, also bei einer möglichst homogenen Gruppe, schneller. Die sind einfach schneller in der Entscheidungsfindung, aber das ist halt keine, das sind keine nachhaltigen und auch wirtschaftlich erfolgreichen Entscheidungen dann am Ende.
Ja, das macht ja auch irgendwie Sinn, dass man sich denkt, dann ist die Entscheidung leichter. Wenn alle so denken wie ich, denkt man ja erstmal auch über denselben Fakt nach und hat im Zweifel dieselben Entscheidungsgrundlagen. Wie ist denn da aktuell der Status quo bei den Gründerinnen und Gründern? Wie ist da gerade so der Anteil von weiblichen und männlichen GründerInnen?
Ja, 20% der Startup-Gründerinnen sind Frauen. Und wenn wir uns die komplette Teamzusammensetzung angucken, sind irgendwie 62% nur Männerteams, rein männliche Teams, 12% rein Frauenteams und 25% sind Mixteams.
Okay, das ist ja wirklich ein eklatanter Unterschied. Also es ist ja, ja verrückt.
Super verrückt. Aber man kann sich das tatsächlich auch, ich kann es voll nachvollziehen, weil was auch ein Fakt ist, ist, dass Frauen einfach viel weniger Funding bekommen. Laut des Female Founders Monitors 9-mal weniger, also beziehungsweise die männlichen Teams bekommen 9-mal mehr Funding als die Frauen. Und die, dass ich mir mich selbst als Frau mir selbst dann die Frage stelle, möchte ich das eingehen, kann ich nachvollziehen.
Absolut, man weiß, also man steht ja im freien Fall quasi als Frau.
Ja.
In so einer Situation. Dazu kommen ja noch viele andere Gründe. Also was zählt aus deiner Sicht oder auch aus dem Informationen des Female Founders alles mit da rein, dass eventuell genau diese gravierenden Unterschiede in dieser Verteilung sind?
Tatsächlich auch Stereotype und Vorurteile. Also wenn Frauen, also das ist ja ganz oft so eine Pitching-Situation vor Investorinnen und Investoren oder vor einem VC und Frauen bekommen da oft andere Fragen gestellt tatsächlich. Mehr Fragen, die darauf ausgelegt sind, wie Misserfolg passieren könnte. Also es wird nicht darauf nicht gefragt, was wirst du später verdienen, was sind eure Erfolgsquoten, sondern es wird so mehr den Fokus auf das Negative, was sind die Risiken, wie gehst du da vor und so gelegt. Also die bekommen andere Fragen gestellt, kritischere.
Dafür gibt es keine allgemeinen Fragen, sondern das wird.
Nee, das ist schon, ja, also es gibt keine, genau, wenn vor dir gepitcht wird, dann gibt es keine allgemeinen Fragen, sondern es wird halt je nach Geschäftsmodell oder Idee geguckt. Und
die Erfahrungen zeigen, dass die Fragen für Frauen signifikant anders sind als
genau.
Für Männer.
Ja, also ich glaube, es basiert auf Erfahrungswerten und das ist auch, wir sind auch in Kontakt mit der Forces Networking Initiative von Siemens Energy Ventures. Die beschäftigen sich auch so ein bisschen damit, mit einfach Frauennetzwerke schaffen und weibliche Gründerinnen mit weiblichen InvestorInnen zusammenbringen und all das. Und die haben auch in ihren Netzwerktreffen oft gefragt, vor welchen Herausforderungen steht ihr? Und das war ein Punkt, den die Gründerinnen auf jeden Fall genannt haben. So, wir haben das Gefühl, wir bekommen andere Fragen gestellt. Wir werden auch härter bewertet. Und oft ist es so, männliche und weibliche Gründerinnen gehen unterschiedlich um mit Risiko.
Wenn das so offen dargelegt werden kann und mit Studien belegt werden kann, fragt man sich doch, warum man sich dieser so unfassbar leichten Technik von diversen Teams nicht immer bedient. Wo sind denn da die Lösungsansätze? Also wie kommen wir da letztlich hin, wenn man dann im Start ist, gründen zu wollen? Wie kommen wir da hin, dass wir dort eine gleichmäßigere Aufteilung haben von Männern und Frauen? Und wie kann man das noch weiter unterstützen?
Ich würde sagen, Finanzmittel speziell für Frauen zugänglich machen, damit man genau diese Dynamik, die wir eben schon besprochen haben, so ein bisschen aushebelt. Und das versucht jetzt zum Beispiel auch, also es gibt ein Gründungsprogramm von der Bundesregierung, das heißt das Exit-Programm. Und da fließen irgendwie mehrere Millionen in Gründerinnen und Gründer. Und jetzt gibt es eins speziell für Frauen. So dass auch gar nicht die Frage ist, wird jetzt der männliche oder der weibliche also kriegt die weibliche Person das Funding, sondern einfach, es kriegt in diesem Fall eh die weibliche Person. Und Frauen einfach zur Gründung auch motivieren vielleicht. Das, was du eben angesprochen hast mit den Studiengängen, es ist so genau, mehr Frauen machen tatsächlich Abi. Und ich glaube, in gründungsrelevanten, das ist jetzt nochmal die Frage, im Energiebereich ist es ein bisschen was anderes, aber sonst gibt es auch so gründungsrelevante Studiengänge, sag ich mal. Und das ist so BWL zum Beispiel. Und da sind die eigentlich auch gleich auf tatsächlich, die Frauen und Männer. Aber dann am Ende, wer gründet, ist sehr unterschiedlich. Aber auch da muss man nochmal nach Geschäftsbereichen aufteilen. Zum Beispiel Frauen gründen halt oft bei Leistungen im zwischenmenschlichen Bereich oder Marketing oder sowas. Und dann im Energiebereich halt weniger. Aber ich glaube, da geht es auch ganz viel darum, wie ist die Branche gestaltet und jetzt eine Branche, wo ich weiß, ich sitze dann nur mit Männern. Also es gibt wirklich Veranstaltungen, die wir in unserem Projekt machen und da sitzen dann vielleicht 3 Frauen und ich kann auch verstehen, dass die sich dann nicht immer super wohl fühlen.
Ja, die Erfahrung machen wir auch immer wieder bei Veranstaltungen, dass man wirklich teilweise händeringend nach weiblichen Referentinnen sucht oder Speakerinnen, die Vorträge halten, um eine gewisse Diversität auch bei einer Veranstaltung sicherzustellen, weil man ja auch, und ich finde, das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt und auch irgendwie Teil der Lösung, Role Models und Vorbilder zu schaffen, ne? Also, voll, dass man den Leuten, die zuschauen, auch einen Ausblick gibt.
Wir haben ja eben über die Herausforderungen gesprochen, die Frauen irgendwie im Gründungsprozess haben oder als Startup-Gründerinnen haben. Und das ist oft die Vereinbarkeit mit der Familie, weil dieser Zeitpunkt, wo man ein Startup gründet, also nach dem Studium, vielleicht mit erster Berufserfahrung, die fällt ganz oft in die Zeit der Familiengründung. Und dazu gab es dann auch Zahlen im Female Founders Monitor, dass Frauen, wenn sie eine Familie gegründet haben, 9 Stunden die Woche weniger Zeit zur Verfügung haben. Und im Gegensatz dazu Männer 1 Stunde weniger.
Das ist Wahnsinn. Ich finde das Thema generell unfassbar spannend. Und ich muss auch sagen, dass es mich teils irgendwie sehr beschäftigt, auch so auf ganz persönlicher Ebene, weil man damit ja auch immer wieder selber Erfahrungen macht und auch im Umfeld immer wieder Freundinnen oder Kolleginnen sieht, die damit zu kämpfen haben auch teilweise. Und vielleicht hast du noch ein paar Tipps, auch so aus deinem Kontext der Startup-Bubble, vielleicht Literaturempfehlungen oder auch Initiativen zu dem Thema, die du gerne als Empfehlung aussprechen würdest.
In der Zusammenarbeit mit dem Forces Networking Initiative haben die uns auch so ein bisschen mitgegeben, was ist einer der Sachen, von denen Frauen und Gründerinnen berichtet haben, dass sie ihnen am meisten helfen. Und das war tatsächlich Netzwerke. Einfach dieses Gefühl, sich mit anderen Frauen zu treffen, die ähnliche Probleme haben und sich gegenseitig zu supporten. Also es geht ja gar nicht um finanziellen Support, sondern einfach die Probleme teilen, dieses Gefühl, man ist nicht alleine, weil ich glaube, wenn man das Gefühl hat, man ist alleine, dann bricht man viel schneller etwas ab und sagt, ich schaffe das nicht. Aber wenn jemand neben dir ist und vielleicht auch jemand, der schon 1, 2, 3 Jahre vor dir im Gründungsprozess ist und sagt, du, diese und jene Herausforderung habe ich auf diese Art und Weise genommen. Das hilft extrem, sich zu vernetzen. Und es gibt, also wie die Forces Networking Initiative, gibt es auch andere Förderprogramme, die speziell für Frauen ausgelegt sind. Ich kann jetzt mal ein paar einfach für den Energiebereich nennen, aber ich glaube, einige davon sind auch generell. Also es gibt noch Found Her, das ist von Plug and Play, ein extra Programm, wo es auch so Mentoring gibt. Da sind wir auch als DENA beteiligt, unser Startup-Team. Dann gibt es eins, das heißt We Female Founders. Dann die Female Founders Immersion von Google und das hatte ich eben im Gespräch auch schon mal genannt, Exit, das ist dieses Förderprogramm der Bundesregierung, wo auch einfach Geld hinterliegt. Und ich sehe das aber auch immer mehr, also nicht unbedingt ein spezielles Programm, sondern so einzelne, also wir persönlich zum Beispiel haben jetzt auch eine Academy zu dem Thema irgendwie Female Founders und wie kann man auch für die männlichen Gründer, wie kann ich mein Team divers aufbauen, weil ganz oft geht es da auch um Ansprache. Also wie spreche ich Frauen an im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen, so muss ich vielleicht auch sagen, Frauen sind hier willkommen oder was für eine Atmosphäre muss ich schaffen, um Frauen das Gefühl zu geben. Anderer Fun Fact, wenn es jetzt um die Besetzung vom Team mit Frauen geht, Frauen bewerben sich oft auf eine Stelle, wenn sie das Gefühl haben, also sie lesen die Stellenbeschreibung, wenn sie zu 100% passen, dann bewerben sie sich darauf oder zu 80%, 90%. Männer bewerben sich ab 60%.
Ich kann das absolut nachvollziehen. Also ich identifiziere mich damit absolut. Ich glaube, ich hätte den Mut gar nicht, mich auf eine Stelle zu bewerben, wo ich das Gefühl hätte, dass das Profil nicht zu 100% auf mich passt, weil ich das Gefühl hatte, dem nicht gerecht werden zu können. Und ich glaube, da liegt es auch vielleicht ein bisschen an uns Frauen, uns ein bisschen mehr Mut zuzusprechen, vielleicht gegenseitig, wenn wir es für uns alleine nicht schaffen. Das ist ja auch das, was du gerade sagtest im Netzwerk, sich gegenseitig zu supporten, sich selbst zuzutrauen, dass man das im Zweifel alles lernen kann.
Genau, aber genauso finde ich auf der männlichen Seite einfach die Frauen in seinem Leben zu supporten und zu sagen, boah, ich sehe, du hast in diesem Bereich eine krasse Expertise und go for it, just go for it. Und wenn man Frauen in seinem Team hat, auch zu sagen, oh, vielleicht schätzt sie sich jetzt finanziell ein bisschen schlechter ein als ihre männlichen Kollegen, aber ich nutze das nicht aus. Ich bezahle sie angemessen ihrer Leistung.
Lass uns einfach fair bezahlen und das generell gleichberechtigt hinbekommen. Das wäre doch wunderbar. Sehr schön. Okay. Genau. Ich danke dir, dass du da warst, Tess. Es war für mich super interessant. Es hat mir riesig viel Spaß gemacht und ich habe auch einfach was gelernt. Und bei Interesse könnt ihr, glaube ich, auch total gerne bei dem Setup LinkedIn-Kanal immer mal schauen. Da sind auch tolle Erfolgsgeschichten von Frauen zu sehen, wenn ich mich nicht irre.
Also ihr könnt gerne vorbeischauen auf dem Projektkanal von Startup Energy Transition auf LinkedIn. Und da berichten wir auch immer mal wieder über die Erfolge unserer Female Founders.
Dann vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, Tess. Es hat mich riesig gefreut. Und vielleicht auf ein nächstes Mal.
Danke, Felina.
Wir sprechen heute auch mit Robina von Stein. Sie ist Investorin und hat aber auch in der Vergangenheit selbst gegründet. Und wir freuen uns sehr, auch ihre Perspektive in dieser Folge beleuchten zu dürfen.
Ja, ich bin Robina, arbeite mittlerweile bei Contrarian Ventures, ist ein Frühphaseninvestor, alles im Bereich Klimatech. In Europa und Israel investieren wir. Und ich baue für mein Team gerade so die Dachregion auf, kümmere mich um den ganzen deutschen, österreichischen, schweizerischen Markt. Und wie bin ich da hingekommen? Ich hatte davor ein eigenes Unternehmen, auch im Climatech-Bereich. Wir haben uns auf das Thema fokussiert, also die Textilindustrie in eine Kreislaufwirtschaft zu transformieren, weil Textil einen der größten, ja, sozusagen, also Ressourcenverschwendungsindustrie ist. Und mit einem sehr großen CO2-Abdruck. Und im Laufe meiner Recherche damals bin ich dann eben auf das Thema Kreislaufwirtschaft oder Circular Economy gestoßen. Eben, dass man alles als Kreis denkt und alles wiederverwendbar denkt, so wie es in der Natur eigentlich auch als Beispiel schon vorgelebt wird. Das jetzt sozusagen auch in unsere Wirtschaft zu integrieren, dass du irgendwie wirtschaftliche, aber auch also ökonomische und ökologische Anreize miteinander verbindest, um eben auch ja unseren Kapitalismus, auf dem viel Gutes auch entstanden ist, weiterlaufen zu lassen, aber mit einer langfristigen Perspektive. Und so sind wir eben zu dem Thema Circular Economy gekommen und haben dann ein Unternehmen gegründet, was eine Datenbank aufgebaut hat, die Modefirmen Empfehlungen für die richtigen Materialien zu finden und das Sourcing, also die Auswahl der richtigen Materialien, um komplett zirkulare Produkte zu entwerfen, weil heutzutage sind alle Kleider, die wir eigentlich tragen, Mixmaterialien und nicht recycelbar.
Freut mich sehr, dass du dabei bist. Voll schön, dass du heute hier sein kannst. Ich würde ganz am Anfang erstmal deine ganz persönlichen Erfahrungen abfragen, wie du das so erlebt hast, als Frau in dieser ganzen Gründungsbubble zu sein. Hattest du da das Gefühl, dass das eine Rolle gespielt hat?
Ich glaube, so als Female Founder wirst du immer so viele solche Fragen gestellt. Und ich finde es eigentlich immer so ein bisschen schwierig, darauf so zu antworten, weil ich habe ja auch nur meine subjektive Wahrnehmung. So, und deshalb natürlich kann ich jetzt mit Zahlen, Fakten, Daten kommen und wir sehen, dass da eine Ungleichberechtigung einfach herrscht. Und die ist natürlich auf der einen Seite, dass das Female Founders Netzwerk kleiner ist, wobei das super schön wächst und auch hier in Berlin tolle Leuchttürme, tolle Frauen sind, die selber erfolgreich gegründet haben, die natürlich dann das Netzwerk oder auch die anderen Frauen wieder motivieren. So, das ist die eine Seite, so dein Mentoring-Netzwerk oder auch dein Role Model-Netzwerk, was, glaube ich, ich habe 2018 gegründet und damals, ne, hatten wir schon eine Lena Sophie Kramer und Vera Pausner und so, aber die waren natürlich nicht so medial präsent, wie sie jetzt sind. Diese Female Role Models waren vielleicht noch nicht so stark und wir sehen das jetzt immer mehr und immer mehr Frauen gründen, aber immer noch zu wenig. Dann die andere Seite ist natürlich das ganze Thema Kapital und Investments. Und genau, jetzt bin ich auf der anderen Seite und kann da auch gleich noch mehr erzählen, aber als Gründerin hast du das oder hatte ich das auf jeden Fall immer, ich weiß von meinen ganzen Pitchen, ist ganz lustig. Ich erinnere mich noch an ein einziges Gespräch, wo ich mit einer Frau eine Investorin gepitcht habe. Also es waren eigentlich immer Männer und es ist das auch heute meistens so, dass es Männer sind. Das macht es einfach schwieriger, weil du auch Funding ist so frühphasig gerade, ist eine Sympathiesache, also viel auch vertraue ich der Person und du vertraust Personen, die vielleicht Sachen haben, die ähnlich sind. Und das tust du natürlich mit dem gleichen Geschlecht manchmal einfach schneller. Also das heißt, das ist natürlich eine Herausforderung. Da wird ja auch viel promoted, viel dran gearbeitet, dass wir mehr Investorinnen bekommen. So, das ist die zweite Thematik. Und dann das Thema Hiring, ne? Das sind ja jetzt immer so, du brauchst die drei Sachen, glaube ich, so. Also, du brauchst deine Mentoren, die auf deiner Augenhöhe sind. Dann brauchst du Kapital und halt gute Workforce. Und auch da, also wir hatten jetzt ein sehr starkes weibliches Thema, wie gesagt, Textilindustrie. Das war dann teilweise für uns eher schwieriger, auch Männer zu finden. So, das waren vielleicht so ein paar Perspektiven, wo ich beschreiben würde. Ja.
Ja. Ich glaube auch, Textilindustrie ist da im Zweifel ein bisschen so ein Alleingänger, der sehr weiblich besetzt ist oft.
Genau, und deshalb, ne, deshalb meinte ich auch vorhin zu dir, so ist es immer so sehr schwierig zu sagen, okay, ich als Frau habe diese Erfahrung getroffen, weil ich eine Frau, ich hatte ein super weibliches Thema, wo es B2C, also das Geschäftsmodell an sich hatte auch Herausforderungen. Und da natürlich Männer zu begeistern, ist natürlich eine Herausforderung. Wobei ich was ich sagen muss, ist ehrlich gesagt, in der Fashion-Industrie ist ja ganz lustig, die erfolgreichen Menschen in der Fashion-Industrie sind auch alles Männer. Also da war es bei den Investoren schwieriger, aber also Partnerships, wir haben mit H&M, Zalando und so, das waren alles Männer, mit denen haben wir zusammengearbeitet, da lief es eigentlich ganz gut.
Ja, ja, interessant. Und du hattest gerade schon das Thema angesprochen, dass du ja jetzt auf der anderen Seite stehst. Ja. Und wie sind da so deine Erfahrungen? Wie versuchst du eventuell auch gegen den Strom so ein bisschen anzuschwimmen und eben zu versuchen, auch die weiblichen Gründerinnen mehr zu fördern und mehr irgendwie dazu herauszufordern, auch zu gründen und im Zweifel auch ja auf die Agenda zu setzen?
Voll. Also auch hier, ne, wieder die zwei Seiten. Also einerseits mache ich super viel, indem ich, glaube ich, mit Female Founders viel früher mich vernetze, die ich automatisch noch eine engere Beziehung, also noch eine größere Vertrauensbasis habe als meine Male Founders. Wobei ich, glaube ich, mit denen auch ein gutes Verhältnis habe, aber ich will es auch gar nicht vergleichen, aber wir unterstützen uns nochmal anders irgendwie. Und ich lade die super früh ein, auch noch mit mir zu arbeiten, auch wirklich eine Equity-Story early on, so dass sie eigentlich ready sind, also macht da mehr, als ich jetzt vielleicht machen müsste, sage ich mal, in meinem VC-Job, einfach weil es mir wichtig ist und weil ich auch weiß, wie es ist, so von der anderen Seite. Und ja, also ich mache da Free Office Hours, Unterstützung, also sehr individuell natürlich, ja.
Und wo siehst du da die größte Herausforderung für die Gründerinnen aktuell, also gerade aus der weiblichen Perspektive dann?
Auch das Thema, so ein bisschen eigentlich letztendlich die gleichen Herausforderungen, die ich hatte, ja, Kapital, also deine Geldgeber zu gewinnen. Und ach, ich hasse es halt, diese Pauschalisierung, aber man würde jetzt durch den Schnitt schon sagen, dass Männer aggressiver sind im Verkauf. Und tja, also das ist halt, wie es hieß, also gerade frühphasig ist einfach auch aggressiv zu verkaufen zu können. Auch wie wichtig Netzwerken ist. Ja, also das will ich jetzt auch geschlechtsunabhängig machen, aber das, glaube ich, ist etwas, was auch viele vielleicht unterschätzen, früh sich zu vernetzwerken, zu netzwerken und zu verbinden, die richtigen Leute rauszusuchen, zahlengetrieben zu sein. Ja, solche Aspekte, würde ich sagen.
Und geht's da auch so ein bisschen um einen ganz persönlichen oder eine ganz persönliche Basis von Selbstvertrauen und irgendwie Rückhalt und so die Sicherheit zu haben, ich kann das auch genauso gut wie die anderen Männer, die da auf der Bühne stehen? Also so diesen, geht's da auch um ein bisschen Arbeit, die man so von sich aus mitbringen muss?
Also du meinst, dass man selber ein bisschen vorarbeiten muss?
Ja, dass man sich so ein bisschen darauf vorbereitet, aus einer ganz, ich sag mal, emotionalen Perspektive davor. Also ich kann nur von mir selber sprechen, wenn ich in eine Runde komme, die rein männlich besetzt bin, dann bin ich erstmal eingeschüchtert.
Ja, das ist jetzt eine ganz interessante Frage, die muss ich jetzt zurückstellen. Ist das immer so?
Das kommt ein bisschen drauf an, mit welcher Aufgabe ich dahin komme und mit welchem Ziel auch. Aber wenn ich weiß, ich habe eine repräsentative Rolle, dann bin ich schon eingeschüchtert. Und vor allem, wenn es um Netzwerken geht. Und wenn es darum geht, das ist jetzt auch sehr schubladendenkend, aber wenn es darum geht, mich zu kümmern und zu versorgen und die Veranstaltung im Zweifel mit zu organisieren, dann ist es gar kein Problem. Aber wenn ich Teil der Veranstaltung bin und eine Aufgabe trage, die präsentativ ist, dann finde ich es eher einschüchternd, wenn ich quasi dieselbe Aufgabe habe wie eine versammelte männliche Mannschaft, die dann mit mir sitzt und ich eher unterrepräsentiert bin.
Mhm, mh. Ja, weil ich finde halt eigentlich, ist, also so wie ich es erfahren habe, ist es eigentlich, weil du redest ja jetzt von der Situation wahrscheinlich, wenn der Gründer oder die Gründerin eben versucht zu pitchen, würde ich mal sagen, ne? Genau, sich zu präsentieren und oder auch Netzwerken, aber letztendlich um zu verkaufen. Und ich finde eigentlich, dass zum Beispiel mir persönlich ist es gar nicht so unbedingt geschlechtsabhängig, nicht nur, sondern eigentlich die Person beziehungsweise die Personen, wie die mir gegenüber auftreten, oft auch, was die für eine Sprache sprechen, wie die mir entgegenkommen. Und wie ich dann, das ist natürlich dann auch ein Gegenspiel, ne, wie ich dann drauf eingehe, ne, gehe ich selbstbewusst drauf ein oder nicht? Also, und meine Gründung ist ja jetzt schon, also 2018 gewesen, also schon ein paar Jahre her, und wir sind 2022 haben wir die Firma dann verkauft, und deshalb kann ich jetzt mehr eigentlich von dieser Investorenperspektive erzählen, weil was mir damals da passiert ist, als ich in den Job gestartet bin, ich bin die einzige weibliche Investorin in unserem Team, und ich hatte das am Anfang, dass ich total, und da geht es auch um Verkaufen. Und zwar musst du ja auch deine Deals irgendwie deinem Investmentkomitee verkaufen, nicht? Und ich war damals total eingeschüchtert und hab das aber nicht mit jeder männlichen Environment. Und ich habe mich immer gefragt, woran es liegt. Und mein Team hat aber auch eine Art, sehr aggressiv zu sprechen. So, und ich finde, dass letztendlich in einem beruflichen Umfeld wir aufeinander stärker eingehen müssen, wie wir jemanden empfangen, egal welches Geschlecht es ist, egal wie divers oder undivers die Runde ist, so dass wir der Person eigentlich ein angenehmes Gefühl geben, so dass du eben nicht das Gefühl hast, du musst dich irgendwie vorbereiten, sondern du kannst natürlich sein, wie du bist. Ich finde, diese Verantwortung trägt eigentlich die Audience, die dich einlädt. Und ich finde, wenn du zum Pitch kommst und vor nur männlichen Investoren pitcht, dann müssen die männlichen Investoren sich darüber Gedanken machen, wie sie die Audience der weiblichen Investorin vorbereiten, so dass sie sich wohlfühlt, um mit der Confidence zu pitchen, die sie haben kann und hat wahrscheinlich auch. Sagen wir mal, sie hat sie. Also ich glaube, darum geht es. Und das sehe ich schon manchmal, eine allgemeine aggressive Art, die, finde ich, in vielen Orten einfach nicht, in vielen Umfeldern einfach nicht dahin gehört.
Ja, total schön gesagt. Das wäre jetzt tatsächlich auch so ein bisschen mit mein nächster Punkt, was so männliche Gründer oder eben auch männliche Investoren tun können, um weibliche Investorinnen oder Gründerinnen mehr auch einzuladen, dort sich wohlzufühlen, wo sie sind, wenn sie unterrepräsentiert sind. Ja. Um eben auch einzuladen, dass es mehr werden.
Ja, und genau, ich finde so eine Körperhaltung, also Geste, Sprache, wie adressierst du Fragen, das sind so Kleinigkeiten, also die vermeintliche Kleinigkeiten, die eigentlich eine wahnsinnige Strahlkraft haben, eine wahnsinnige Auswirkung in beide Richtungen, weil du willst ja ein Level Playing Field geben, nicht? Und das sind so kleine Nuancen. Ich meine, ich hatte das selber jetzt ehrlich gesagt gar nicht so stark, aber ich habe von vielen Gründerinnen gehört, die dann im Pitch gefragt wurden, ja, wann bist du verheiratet, wie sind dann deine Kinderpläne? Also auch Fragen, die einfach ein männlicher Gründer nie gestellt kriegt und die auch einfach
absolut unter der Gürtellinie
sind. Und das sind jetzt so Fragen, ne? Aber dann auch so, ich weiß noch, als ich in meinem ersten Investmentkomitee war, habe ich ein Unternehmen vorgestellt, da hat mein Kollege zu mir so wirklich aggressiv gesagt, so, yeah, you don't know what you're talking about. Also so, und ich war einfach so geschockt, habe mich natürlich danach total geärgert, dass ich nicht Kontra gegeben habe, aber da habe ich mir dann auch viel gefragt, so, ist das die Sprache, die ich in meinem Arbeitsumfeld sprechen will? Ich finde nicht. So, und das sind so respektvolles Miteinander. Vielleicht sind da Frauen sensibler, aber ich will nicht immer die, nein, glaube ich nicht. Ich glaube, ich will nicht immer dieses so, Frauen sind so, Männer sind so. Ich glaube, so, das kann jeder tun, sollte jeder tun, immer dem Gegenüber, so wie du mir das jetzt gibst, ein angenehmes Gefühl geben, weil du hast mich heute hier eingeladen, und genauso Investoren laden die Gründer ein zum Pitchen. Du bist verantwortlich dafür, denen angenehmes Gefühl zu geben. Natürlich musst du provozierende Fragen stellen, nicht? Also, weil du willst natürlich auch irgendwie was aus Leuten rauslocken, nicht? Und wir wollen natürlich auch eine gewisse Resistenz sehen, und Selbstbewusstsein ist auch wichtig, natürlich, Selbstvertrauen. Also,
respektvollen Rahmen, ne?
Respektvoll, und es muss halt immer so sein, dass es alle voranbringt sozusagen.
Ja, ja, also zielführend ist.
Zielführend, genau.
Ja, ja. Ja, also es gibt ja Umfragen, laut meiner Kollegin Tess auch, dass eben in genau diesen Pitches und in diesen Situationen, wo dann Fragen gestellt werden, Frauen eben andere Fragen gestellt bekommen als Männer. Das hast du gerade auch schon angesprochen. Und das ist eben gerade auch bei Frauen interessanterweise immer mehr auch in Richtung Risiken und Verluste geht, während es bei Männern mehr in Richtung Erfolg und Gewinne geht. Wie kann man das steuern? Wie kriegen wir das hin, um da eine Gleichheit herzustellen? Wo setzt man an?
Das ist jetzt hier, du stellst mir jetzt hier so eine Wahnsinnsfrage. Ja, also genau, das führt ja eigentlich auch wieder zu der, ne? Also, dass wir irgendwie alle equal level playing field haben und, ich glaube, wir sind trotzdem alle Menschen und alle haben wir Biases, nicht? Und ich sehe die auch alltäglich in meinem Leben. Und ich glaube, was schon helfen kann, ist eine gewisse Art von Standardisierung zu haben. Aber andererseits ist das Problem in unserem Job im Venture Capital Bereich ist, there are no rules. Ja, also das ist natürlich, und ich will auch nicht irgendwie jetzt so einen Fragebogen vorgelegt.
Ja, auch langweilig, dann könnte man sich ja auch darauf vorbereiten, dann macht das keinen Sinn mehr.
Genau, und es funktioniert auch nicht aus der VC-Perspektive, weil Businessmodelle, Umfeld, alles Makro, Mikro, alles ist so unterschiedlich. Aber eine Lösung ist natürlich, und daran wird ja auch gearbeitet, auf der fragestellenden Seite eben mehr Diversität reinzubringen. Ich glaube, ich stelle ganz andere Fragen als meine männlichen Investoren. So, also ich glaube, das ist eine Lösung und das ist ja auch nachgewiesen, dass diverse Teams sowohl auf Investorenseite als auch auf Gründerseite erfolgreicher sind. Genau. Und ich glaube, das ist eher eine Lösung, als zu sagen, man geht in den Standardprozess. Und dann gibt es natürlich so Sachen, also zum Beispiel, wenn uns Gründer erstes Deck schicken, check your fitter ist das bei uns, dann haben wir da jetzt, da filtern wir ja nicht nach Geschlecht.
Ja, schwierig. Also ich finde das nämlich eine total große Herausforderung, weil es eben letztlich ja so ein, ist ein komisches Wort, aber es ist so ein Rattenschwanz, ne? Also der sich da so durchzieht, wenn Leute Fundings kriegen, die hauptsächlich männlich sind, sind es im Zweifel auch die, die am Ende wieder Investoren werden. Also es ist ja auch irgendwie ein Zirkel, der da irgendwie immer weitergeführt wird, den man irgendwie unterbrechen muss. Und klingt dann irgendwie doch auch immer so, als müsste man es regulieren, weil es sich nicht komplett alleine regulieren oder reguliert.
Ja, aber zum Beispiel, also weil wir sind ja auch nicht unabhängig davon, was wir tun, ne? Wir verwalten ja auch wieder nur das Geld von unseren Limited-Partnern. Und hier sehe ich zum Beispiel schon in den Policies mehr und mehr auch eben die Nachfrage nach Diversität im Investment-Team, im Senior-Investment-Team, Partner-Level und so weiter. Und das sind zum Beispiel ganz indirekte Einfluss oder sehr direkte Einflussnahmen, die schon mal sozusagen dass die Diversität auch in Teams verändert oder versucht zu verändern.
Wenn du Tipps aussprechen könntest für Female Founders oder Female Investors, was würdest du denen sagen?
Ja, also muss ich mal überlegen, ob man da jetzt wahrscheinlich einmal für Female Founders, einmal für Female Investoren, vielleicht sind auch ähnliche Tipps. Also ein Tipp ist, bau dir ein, wahrscheinlich sind es sehr ähnliche, wenn ich so drüber nachdenke, bau dir ein stabiles Netzwerk auf, am besten auch hier divers an Frauen und Männern, denen du enorm vertraust. Und fangen damit ganz früh an. Also das Thema Mentoren finde ich enorm wichtig. Mentoren, aber auch Gleichgesinnte, mit denen du dich eben auch austauschen kannst über deine Probleme, Herausforderungen. Für mich ist das enorm wichtig. Ich mache das total viel jetzt als Investorin. Damals als Gründerin habe ich das wahnsinnig unterschätzt. Ich glaube, es ist auf beiden Seiten enorm wichtig. Und hier auch Netzwerk aufbauen oder auch nach Hilfe fragen, das hatte ich jetzt gerade zwar bei einem männlichen Gründer, aber ist mir trotzdem mal wieder aufgefallen, wie macht man das? Ne? Wie finde ich eigentlich Mentoren? Ich glaube, hier geht es auch immer darum, einfach erst auch etwas zu geben, also beziehungsweise jeder hilft gerne, nach Hilfe zu fragen, nach der Meinung zu fragen, um eine Beziehung aufzubauen, anstatt jetzt irgendwie rein, ja, hallo, möchtest du mein Mentor sein oder hier, willst du mir Geld geben, sondern eben immer diese menschliche Pflege, sag ich mal. das ist harte Arbeit, wichtige Arbeit, die ein langfristiges Asset ist, ja, in deiner ganzen Karriere, also die enorm wichtig ist. Der zweite Punkt ist, sprech. Und sprech lieber dreimal was Falsches, sag lieber dreimal was Falsches, als nichts zu sagen. Das fällt mir nämlich auch so krass gerade bei unseren Praktikantinnen auf und kenne ich auch irgendwie von mir, früher auf jeden Fall, wo man dann irgendwie, man traut sich nicht zu sagen, alle reden und man ist dann still und ärgert sich einfach im Nachhinein krass. Ich wusste ja, ich wollte eigentlich was sagen und ja, und zum Beispiel unsere Praktikantinnen sind so super schüchtern, trauen nicht zu sagen, was dann bei meinen Partnern wieder so, ja, Rubina, willst du die einstellen? Die sagt ja nie was, bla bla. Dann muss ich meinen Partnern wieder erklären, ja, Frauen sind da, wir müssen ihnen mehr Zeit geben, bla bla, ihr habt mir auch Zeit gegeben. So, ne? Also ich glaube, so das ist so ein anderer Punkt, so don't give a shit what other people think about you. Einfach, sag einfach, was du denkst. So, und dann kannst du auch, nachdem du das da mal drin bist, kannst du dann auch mal anfangen zu reflektieren, okay, was soll ich wirklich sagen? Aber ich glaube, so erstmal get your voice out there. So, also Netzwerk, get your voice out there. Das sind die zwei Themen. Und dann glaube ich schon, und das sehe ich eigentlich total, aber auch so die weibliche Stärke. Wir sind natürlich ganz klar das stärkere Geschlecht.
Natürlich.
Das wissen wir, ja. Und ich glaube, dem müssen wir uns auch einfach viel mehr bewusst sein. Also, we don't have anything to hide. Ich finde Frauen einfach total toll. Und ich glaube, dass dem müssen wir uns auch jeden Tag einfach bewusst sein, dass wir auch eine krasse Stärke haben, mit der wir spielen können.
Ja, einfach eine Voice, die wir auch nutzen müssen. Absolut. Nochmal, wenn du dir jetzt selber was sagen könntest,
ja,
als du früher in die Gründung gegangen bist.
Ja.
Was wäre das?
So viel sagen.
Abgesehen von diesen drei Tipps, die natürlich schon signifikant sind.
Ja, nämlich die sind natürlich auch entstanden und gewachsen, aber ich würde mir wirklich viel sagen, aber das hat jetzt nichts unbedingt mit Female Male wahrscheinlich zu tun, aber also ich glaube, das ist jetzt auch wieder so doof, weil ja, es gibt ja keinen Spielfahrplan, wie man es richtig macht, aber ich bin ein bisschen, also Geduld ist krass wichtig. Ich bin schon jemand, der super schnell gerne Dinge macht. Es hat auch was, ne, ist auch wichtig, aber ich glaube mehr Geduld und wenn du die selber nicht hast, dann such dir halt deinen Kontrapart im Team, der dich mal aus dem Gashebel holt, ne? So Geduld, in der Ruhe liegt die Kraft, Empathie enorm wichtig. Menschen sind das größte Asset, was du haben kannst in deinem Team. Und also sowohl in der Auswahl, aber auch in dem Management von Leuten. Ich glaube, das ist etwas, wo ich wahnsinnig viel gelernt habe und auch jeden Tag immer noch lerne, aber das ist so wichtig. Und dann glaube ich schon noch, ich würde noch zahlener, getriebener das ganze Spiel durchdenken und noch exit-getriebener das gestalten. Also damals war ich so ein bisschen sehr idealistisch hinter der Idee, was glaube ich auch wichtig ist. Aber trotzdem wollen wir irgendwie, wenn wir dieses Venture Game spielen wollen, müssen wir irgendwie da auch
Zahlen im Fokus behalten.
Genau, ne? und wissen, was das eigentlich auch Financial Return sein soll. Also ich glaube, das sind so die drei Punkte, die ich, wenn ich jetzt meinem jüngeren Ich das nochmal sagen würde, Das würde ich ihr nochmal auf den Weg mitgeben. Ja. Wahrscheinlich würde sie es nicht machen, aber ja.
Aber der Wille war da.
Der Wille war da und am Ende, wie gesagt, es ist, ich glaube, Gründen ist, es gibt keinen Fahrplan. Du kannst ja so, ich hatte so viele Bücher, wo so, mach dies, mach das. Am Ende, ich glaube, dass die Reise ist auch Teil des Ziels. Jetzt bin ich heute hier und bin enorm glücklich, wo ich bin.
Ja, voll schön. Ganz abschließend, gibt's Formate, die du empfehlen würdest, wo man sich hinwenden kann, wenn man diesbezüglich Hilfe sucht, Beratung sucht, Unterstützung sucht und im Zweifel eben auch eine Female Voice, an die man sich wenden kann? Dazu kann ich zum Beispiel sagen, du bist ja auch Teil unseres Advisory Boards.
Stimmt. Ich bin Teil des Advisory Boards. Man kann sich immer an mich wenden. Man kann mir immer bei LinkedIn schreiben. Ich bin super approachable. Also, das will ich jetzt auch nicht so sagen, weil es gibt natürlich mal Dinge, die runterfallen. Aber genau, also man kann immer sich bei mir melden. Und ich habe gerade so ein bisschen darüber nachgedacht. Ich glaube, es gibt viel Content auch, Podcasts, Bücher, also sowas, was einem auch helfen kann. in jeder Frage, die man sich stellt. Und durch die ganzen Social-Media-Netzwerke ist eigentlich auch jeder erreichbar. Und wie ich anfangs gesagt habe, du musst so ein bisschen deine Gruppe, dein Netzwerk aufbauen. Und ich glaube, da lohnt es sich aber total bold zu sein. Einfach LinkedIn raushauen, anschreiben, mal gucken. Wenn sie nicht antworten, so what? Ja.
Mutig sein, be brave.
Ja, genau, be brave. Ja. Ja,
geil, finde ich sehr gut. Ich finde, das klingt alles einfach total positiv und total raus in die Welt.
Es gab auch viele schlimme Dinge. Also.
Aber es hat dich ja dahin geführt, wo du jetzt bist.
Ja, ja.
Und letztlich, wie du gerade selber meintest, der Weg ist das Ziel. Es ist irgendwie so eine, finde ich, so banale Redewendung, in der aber so viel Wahrheit steckt. Also ist am Ende des Tages ja tatsächlich so. Und jetzt sitzt du hier und kannst über all diese Dinge berichten und ja auch mit Erfolg berichten.
Ja.
Vielen Dank.
Cool, danke dir.
Es war total schön, hat total viel Spaß gemacht. Schön, dass du da warst.
Ja, danke. Danke für die Einladung.